Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Von Beruf bin ich diplomierte Ernährungstherapeutin. Aber hier in diesem Podcast bin ich eure persönliche Ernährungserklärerin und freue mich immer, wenn ihr mir Fragen schickt, ich euch beantworten kann. Und heute haben wir zwei ganz tolle Fragen, wie ich finde. Und zwar heute reden wir darüber, wie schnell wird Zucker eigentlich in Fett umgewandelt? Also wann landet ein Stück Kuchen auf meinen Hüften? Jetzt sofort oder erst morgen? Und vor allem könnte ich das irgendwie noch verhindern, also zum Beispiel, indem ich Sport direkt mache nach diesem Stück Kuchen. Aber bevor wir dazu kommen, die Regalfrage der Woche. Martina will wissen, was ist besser, Tofu oder Sojageschnetzeltes? Aber das beantworte ich sehr gerne ein bisschen später. Jetzt fangen wir gleich an mit unserem Hauptthema, die Frage von Birgit. Also sie hat mir geschrieben, man sagt ja, dass Kohlenhydrate, die nicht verbraucht werden, vom Körper als Fett gespeichert werden. Gibt es hier ein bestimmtes Zeitfenster, in welchem das passiert und man noch akut was retten kann, wenn man zu viel gegessen hat? Also bildlich gesprochen, bringt es was, gleich nach dem Kuchenbuffet ins Gym zu laufen oder, sie schreibt ungeachteter Faustformel, also rein mathematisch, das Abendessen auszulassen? Zählt hier der Tages- oder Wochendurchschnitt an zu viel Kalorien? Haben wir einen Puffer speichert für sowas? Oder ist damit das große Ganze gemeint, der Jahresdurchschnitt aus Essen und Verbrauchen quasi? Und das finde ich eine total spannende und sehr coole Frage. Danke, Birgit. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, also wird der Zucker, den man zu viel gegessen hat, wirklich, erstens wird er wirklich in Fett umgewandelt, weil das ist auch manchmal, sagen manche Menschen, das stimmt gar nicht. Und wie schnell passiert das? Also wie schnell ist der Kuchen von heute Nachmittag auf meinen Hüften? Morgen in der Früh, heute am Abend, wann ist das soweit? Also wenn ihr euch vorstellt, ihr esst eine große Mahlzeit oder ein Stück Kuchen, dann ist es ja so, dass nach einer Mahlzeit der Blutzucker ansteigt. Also wenn ihr was esst, alles, was da drinnen Kohlenhydrate sind, also Stärke in Nudeln, in Brot, in Reis, in Kartoffeln, das sind ja auch nur aneinander gehängte Zuckermoleküle. Das heißt, die werden im Körper verdaut und damit steigt dann der Blutzucker. Und natürlich das, was schon Zucker ist, also der zugesetzte Zucker, der braucht nicht umgewandelt werden, der landet auch dort. Das erhöht unseren Blutzucker. Aber wer das schon mal gemessen hat oder wer vielleicht einen Diabetiker in der Familie hat, der weiß, dass so 2-3 Stunden nach einer Mahlzeit ist der Blutzucker wieder unten. Also wo ist jetzt dieser Zucker hin? Ja, ist der jetzt schon fett? Was passiert da jetzt genau? Wo sind diese Kalorien, die wir essen? Und wenn wir jetzt einen Kuchen essen, der Kuchen besteht ja aus Mehl und Butter und Eier von mir aus und Zucker. Das Mehl wird in Zucker umgewandelt. Der Zucker ist schon Zucker und danach kommt noch Fett daher. Also wo sind diese Kalorien? Wenn dieser Zucker jetzt im Blut landet und es beginnt relativ schnell nach einer Mahlzeit, beginnt der Blutzucker zu steigen und es gibt gewisse Zellen, die sich den Zucker direkt aus dem Blut holen können. Und dazu muss man sagen, im Blut nützt uns der Zucker nichts. Also wenn der Zucker aus dem Blut herumschwimmt, dann ist er sogar gefährlich. Der Körper versucht so schnell wie möglich, den Zucker aus dem Blut zu bringen, weil im Blut können wir keine Energie draus machen. Also der Zucker, aus dem machen wir Energie, wir verbrennen den Zucker ja, der muss irgendwie in eine Muskelzelle rein, in eine Gehirnzelle, der muss in irgendwelche Zellen rein und dann können wir daraus Energie machen. Also jetzt schwimmt dieser Zucker im Blut herum, also unser Blutzuckerspiegel ist das, und jetzt können manche Zellen sich das einfach holen. Ja, also das Gehirn zum Beispiel, Nervenzellen, ein paar andere Zellen im Körper können das auch direkt. Die Muskeln sind so eine spannende Zwischensache. Die Muskeln können das, wenn sie in Bewegung sind, können sie es direkt holen. Also wenn wir die Muskeln gerade brauchen, dann brauchen die nicht ein anderes Signal, sondern die können sich das direkt aus dem Blut den Zucker holen. Wenn sie aber in Ruhe sind und wenn gerade nicht aktiv, dann brauchen sie ein Signal, dass sie mehr speichern sollen. Und das ist jetzt unser Signal. Das heißt also, es kommt jetzt ein Schwall an Zucker daher, weil mehr als wir gerade brauchen. Und jetzt muss der Körper irgendwo hin mit diesem Zucker, weil wir dürfen ihn ja nicht im Blut lassen, haben wir gesagt. Und dann wird eben Insulin ausgeschüttet. Und Insulin ist das Signal an die Zellen, dass sie zusätzlich speichern sollen. Und das Erste, was jetzt machen, wir haben jetzt einen Schwall an Zucker. Und wir wissen ja, wir können ja Zucker oder Fett verbrennen. Dazu kommen wir noch gleich, dass das nicht alle Zellen können. Aber unsere Zellen können grundsätzlich auf Fettverbrennung sein oder auf Muskelverbrennung sein. Zuckerverbrennung sein, sorry. Also Fett oder Zucker verbrennen. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird, dann ist immer das erste Signal, ist, wir stoppen die Fettverbrennung. Weil jetzt ist Zucker da und der muss als erstes weg. Fett können wir gut speichern, das wissen wir. Wenn du nicht weißt, wo, suche in der Gegend deiner Oberschenkel oder deines Bauches. Das wird meistens, da sind ganz gute Speicher vorhanden von uns. Aber Zucker können wir nicht speichern. Im ganzen Körper haben wir eine kleine Reserve. Das sind in allen Muskelzellen, Leberzellen zusammen vielleicht 400 bis 600 Gramm. Das ist nicht wahnsinnig viel gegen 10, 20, 30 Kilo Fett, das du als Speicher hast. Also wenn wir jetzt dieser Schwall Zucker kommt, wir müssen irgendwo hin, wir haben einen kleinen Speicher, der Rest muss jetzt auch irgendwo hin, der kann ja nicht bleiben. Und wir wissen ja, 2 bis 3 Stunden nach einer Mahlzeit ist bei einem gesunden Menschen der Blutzucker wieder unten. Ja, also wir schütten Insulin aus, daraufhin stoppen wir als erstes die Fettverbrennung, weil wir müssen jetzt sagen, Freunde, dieser Zucker muss weg. Also jeder, der jetzt irgendwas verbrennt gerade, verbrennt bitte ab jetzt Zucker und kein Fett. Das heißt, die Fettverbrennung wird gestoppt, nicht etwas, was wir wollen, wenn wir abnehmen wollen meistens. Und dann muss der überschüssige Zucker irgendwo hin. Das heißt, jeder bitte, der noch irgendeinen Speicher hat, füllt ihn mit Zucker auf. Aber was machen wir jetzt mit dem Rest? Da ist jetzt noch immer was übrig geblieben. Es war noch immer zu viel. Und dieser überschüssige Rest, der wird jetzt in Fett umgewandelt. Und zwar passiert es vor allem in der Leber. Und die Leber macht daraus Triglyceride. Also Triglyceride ist die Form von Fettsäuren, die bei uns im Blut schwimmen können, weil Fett und Blut ist wässrig und Fett ist Fett. Und deswegen brauchen wir die in einer bestimmten Form, dass sie da herumschwimmen können. Und das heißt, die Leber macht Triglyceride. Und deswegen haben auch Menschen hohe Triglyceride, die viel Zucker essen, weil da wird eben viel Fett produziert von der Leber. Und leider eben auch in der Leber. Und dann gibt die Leber das ans Blut ab, schickt es an die Fettzellen und die nehmen es dann auf. Okay, aber wie schnell passiert das jetzt? Also wir haben jetzt gesagt, ja, der Blutzucker ist nach 2 bis 3 Stunden später unten. Ist das jetzt bereits Fett? Das dauert ein bisschen. Ja, das dauert mehrere Stunden. Aber grundsätzlich findet dieser Prozess ständig statt. Es ist nicht so, dass es was Schlechtes notwendigerweise ist, dass es in Fett umgewandelt wird, sondern das ist das Beispiel, das ist das Beste. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Das beste Beispiel, das ich dann so gefunden habe, ist, stell dir vor, du hast ein Krankenhaus und ein Krankenhaus ist 24 Stunden in Betrieb und braucht 24 Stunden lang Strom. Und den Strom kriegt das Krankenhaus von den Solarzellen am Dach. Und jetzt manchmal ist ganz viel Sonne, dann kommt ganz viel Strom daher, mehr als das Krankenhaus gerade im Moment braucht. Dann schieben wir diesen Strom in eine Powerbank-Batterie, was immer wir uns halt jetzt ausdenken. Wir sagen jetzt, da haben wir eine große Powerbank und da schieben wir den Strom rein. Und dann arbeitet das Krankenhaus arbeitet immer weiter und dann ist weniger Sonne da oder gar keine Sonne da, als die gerade Strom brauchen und dann ziehen sie es von der Powerbank. Das heißt, im Endeffekt ist es egal, wann der Strom produziert wird, weil wir, solange wir einen gut großen Zwischenspeicher haben, dann lagern wir das dabei dort ab und dann holen wir es uns, wenn wir es brauchen. Und das ist auch die Theorie beim Menschen und es ist auch die Theorie bei einem gesunden Menschen. Es ist ganz wichtig, dass das eben, was immer wir gerade überschüssig essen, wird in Fett umgewandelt und es geht relativ schnell. Das dauert eben, weil wir den Blutzucker gleich wieder runterbringen wollen. Das ist dann so, nach ein paar Stunden ist das bereits als Fett irgendwo im Körper. Aber wenn dann gerade eben keine Nahrung da ist, dann würde der Körper theoretisch dann auf diese Reserve zugreifen können und es wieder sich aus der Reserve rausziehen. Und dann hört man aber oft, dass das stimmt gar nicht. Kohlenhydrate, also Zucker, wird gar nicht so gut in Fett umgewandelt. Fett wird in Fett gespeichert, aber Zucker nicht. Das möchte ich jetzt nur noch erklären, weil man das dann oft hört, auch von Expertinnen. Und dann finde ich das immer ein bisschen verwirrend dargestellt. Also, man kann, das ist ganz spannend in der Wissenschaft, man kann Moleküle markieren. Das heißt, was die gemacht haben, ist, die haben wirklich Nahrungsmittel, die Moleküle markiert, dass wenn du jetzt ein Stück Kuchen isst, können die nachschauen, wo ist das Molekül Glucose in diesem Mehlbrösel, den du geschluckt hast, wo ist das gelandet? Hast du es verbrannt? Ist es im Darm geblieben? Ist es auf den Oberschenkeln gelandet? Wo ist der Kohlenstoff gelandet, der da drinnen war? Und das haben die wirklich gemacht. Und wenn man sich dann anschaut, dann sagt man, Kohlenhydrate landen nicht so oft im Fettgewebe, wie man meint. Fett landet im Fettgewebe, Kohlenhydrate nicht so oft. Die werden eben meistens dann doch verbrannt. Und ich finde es ein bisschen irreführend dargestellt. Weil es ist jetzt so, überschüssige Energie wird vom Körper in Fett gespeichert. Das ist so. Ja? Und im Endeffekt zählt die Gesamtkalorienmenge. Und da gibt es keinen Cut-off, wo du sagst, in 24 Stunden, in einer Woche, sondern eigentlich könnte ich sagen, im ganzen Jahr. Aber natürlich können wir nicht 6 Monate essen und 6 Monate nichts essen. Also du könntest jetzt theoretisch 6 Monate doppelt so viel essen, wie du brauchst. Und rein mathematisch 6 Monate nichts essen, dann wäre die Kalorienmenge die gleiche. Jeder Mensch weiß, funktioniert unser Körper nicht, dann würden wir trotzdem sterben. Aber theoretisch zählt halt immer, weil es ja die ganze Zeit stattfindet, dieses Krankenhaus. Das kann auch nicht die ganze Sonnenenergie im Sommer speichern, und weil die Batterie nicht ausreicht, und dann im Winter davon leben. Sondern es ist immer, wir brauchen ständig was und wir müssen immer wieder den Speicher auffüllen, sodass immer wieder entweder gerade was daherkommt oder was im Speicher ist. Ja? Und genauso funktioniert es bei uns so. Und jetzt essen wir diesen Kuchen oder wir essen zu viele Kalorien, weil es geht ja immer nur, zu viele Kalorien werden gespeichert. Und wir essen zu viele Kalorien, aber wir essen ja nicht reine Kohlenhydrate. Ja, wir essen hier nicht einfach ein Kilo Zucker. Wir essen hier eben einen Kuchen. Und ein Kuchen, ja, der besteht aus Mehl, es wird in Zucker umgewandelt, aus Zucker, das ist schon Zucker. Aber da ist ja auch Butter drinnen, da sind Eier drinnen, Backpulver drinnen. Das heißt, es kommen zu viele Kalorien. Und der Körper sagt, die müssen jetzt irgendwo hin. Ja, und der Zucker muss weg. Und was wir jetzt machen ist, Insulin, haben wir gesagt, wenn der Blutzucker steigt und Insulin ausgeschüttet wird, stoppen wir die Fettverbrennung. Also das Fett, das dahergekommen ist, das verbrennen wir sowieso nicht, weil wir machen jetzt keine Fettverbrennung. Und es ist viel einfacher, die Butter, das Fett in der Butter zu speichern, weil das muss ich nicht umwandeln, das ist schon Fett. Also schieben wir mal das erste Mal das Fett ins Fett. Wir verbrennen kein Fett und jeder verbrennt jetzt bitte so viel er kann. Und ist dann noch immer was übrig? Wenn noch immer was übrig ist, dann fangen wir an, diese Kohlenhydrate jetzt in Fett umzuwandeln. Das andere, und das ist ganz spannend, das ist ein bisschen individuell verschieden, aber wenn Menschen zu viele Kohlenhydrate essen, mit Kohlenhydrate meine ich jetzt auch Zucker, ja, dann reagieren wir damit nicht nur, dass wir sie sofort speichern, sondern dass wir unsere unbewussten Bewegungen, wer das schon öfters hier gehört hat, das nennen wir NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis, die Wärmeproduktion, die nicht durch Bewegung entsteht, die nicht Sport ist. Ist die offizielle Definition. Also das ist vereinfacht ausgedrückt, dass man, wie viel wir zappeln. Also wenn ich jetzt hier so stehe und meine Hände bewege beim Reden und so zappelig bin, verbrauche ich mehr Energie als die Agnes, die hinter der Kamera sitzt und ganz still sitzt, weil die zappelt nicht. Ja? Und wenn wir zu viele Kalorien essen in Form von Kohlenhydraten, dann reagieren wir damit, dass wir einen Teil davon in mehr Zappelenergie abbauen. Und es ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie viel das passiert, aber das passiert, das ist ein relativ großer Effekt bei vielen Menschen. Und das heißt, ein Teil dieser überschüssigen Kuchenzuckerenergie werden wir jetzt auch verlieren, indem wir ein bisschen zappeliger werden. Also die Butter schieben wir mal gleich auf die Oberschenkel, weil es geht ganz einfach, die müssen wir nicht umwandeln. Der Blutzucker, wir sind leicht zappeliger. Wir schauen, was können die Muskeln noch aufnehmen? Alle Zellen, die einen kleinen Glykogen, heißt es im Körper, der Zuckerspeicher. Wer hat jetzt hier noch Platz für Glykogen? Nehmt ein bisschen noch was auf. Und dann, wenn dann nichts mehr übrig ist, dann machen wir daraus Fett. Und deswegen, wenn man sich jetzt anschaut und sagt, wenn die Menschen zu viel essen, landet fast alles davon, nämlich 90-95% vom Fett landen im Fett, aber nur 75% von den Kohlenhydraten landen als Fett, dann ist es total logisch, weil, ja, aber wenn wir jetzt puren Zucker gegessen hätten, schaut die Welt ganz anders aus, weil bei purem Zucker haben wir nicht Fett, das wir verschieben können, sondern da probieren wir einen Teil abzubauen und dann landet aber mehr davon im Fett. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ist besser erklärt. Also das stimmt, dass ein geringerer Anteil der Kohlenhydrate im Fett landet als von dem Fett, das wir gegessen haben. Aber das liegt daran, dass im Fett schneller, Fett ist ja schon Fett, kann gespeichert werden. Und egal was, zu viele Kalorien werden langfristig gespeichert. Das ist eben theoretisch, da gibt es keinen Cut-off. Das ist jetzt nicht so wie alles, was wir bis 24 Uhr nicht verbrannt ist, dann beginnen wir zu speichern, sondern es ist eben die ganze Zeit ein Aufbauen, Abbauen, Aufbauen, Abbauen. Das Wichtige ist, das stimmt für gesunde Menschen. Und es ist einer der Gründe, warum ich immer so drauf herumreite und sage, wir müssen die Signale im Körper reparieren. Also gerade Insulinresistenz, das ist, wenn die Zellen nicht mehr gut auf dieses Insulinsignal reagieren und dann mehr Insulin ausgeschüttet werden muss, da entsteht Entzündung im Körper. Aber mehr Insulin heißt auch mehr Stopp der Fettverbrennung, also wird dann weniger Fett verbrannt, was die Sache schwieriger macht. Aber da ist es so, dass wenn Menschen eben zum Beispiel schon insulinresistent sind, dann landet eben von dem Zucker, den wir gegessen haben, nicht so viel als Energie im Muskel, also als Glykogen, sondern viel mehr gleich als Fett in der Leber. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass man versucht, diese Signale zu reparieren und gesund zu halten. Dass man nicht permanent mehr isst. Ja, und über Cheat Days und ob es besser ist, eine große Ausnahme zu machen oder viele kleine Ausnahmen zu machen, das ist übrigens die nächste Folge, ist auch, finde ich, ein ganz spannendes Thema, das hier direkt auch gut dazu passt. Also deswegen sage ich immer, wir müssen die Signale im Körper reparieren, wir müssen schauen, dass unser Körper gut aufs Insulin reagiert, dass unser Ghrelin, Leptin, diese ganzen Sättigungs- und Hungerhormone verbessert werden. Und das ist ja auch das Ziel von zum Beispiel meinem Online-Programm Faustformel 3S, 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht, weil wir eben schauen, dass wir die Signale für Heißhunger abstellen, dass wir die Sättigung normalisieren, damit das alles wieder besser funktioniert. Also, das heißt, jetzt habe ich gesagt, im Endeffekt zählt die Gesamtkalorienmenge, die wir zu uns nehmen. Das würde ja heißen, dass Kalorien zählen funktioniert. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich habe jetzt ein Stück Kuchen mit 500 Kalorien gegessen, dann muss ich ja nur 500 Kalorien heute noch abtrainieren und alles ist gut. Und das stimmt dann leider doch nicht. Also klar, es ist viel besser, sich zu bewegen, als sich nicht zu bewegen und mehr Kalorien zu verbrennen, als nicht zu verbrennen. Also fürs Abnehmen jetzt und für die allgemeine Gesundheit wahrscheinlich auch. Aber das funktioniert deswegen nicht, weil ihr euch verschätzt. Ja, man überschätzt, wie viele Kalorien man verbrennt. Also diese Tracker, ich habe ja auch so einen, die stimmen nicht. Das ist ein guter Richtwert, das ist ein Anhaltspunkt, aber wenn da steht, ich weiß, ich bin ganz manchmal erstaunt, dass die Leute sagen, ich habe 600 Kalorien in einer Stunde verbrannt. Und ich denke mir, ja, aber wenn ich harten Sport mache und CrossFit gemacht habe, und das ist wirklich hart, stand da 300 Kalorien pro Stunde. Also ich weiß nicht, wie du mit Nordic Walking oder was immer du da gemacht hast, jetzt gerade 600 Kalorien losgeworden bist. Und deswegen, diese Schätzungen sind ganz gute Schätzungen, aber die stimmen hinten und vorn nicht, weil so genau sind sie einfach nicht. Dazu müsste man viel genauer messen, müsste es in einem Labor machen, macht kein Mensch. Und deswegen ist es so Pi mal Daumen, aber Pi mal Daumen ist hier zu wenig. Und dann ist es so, dass die Kalorienangaben ja auch nur statistische Datenbankdurchschnitte sind. Man sagt, ein Stück Karotte hat pro 100 Gramm durchschnittlich so viele Kalorien. Aber dann macht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger plötzlich sehr, sehr viel aus, weil das eben, dann hast du eben 250 Kalorien gegessen, aber 200 Kalorien abtrainiert. Deiner Rechnung, also in Wahrheit, und du hast aber geglaubt, du hast 200 Kalorien gegessen und 400 Kalorien abtrainiert. Also theoretisch stimmt's, praktisch haut's einfach nie hin. Ja, wenn euch das überlegt, wenn bei einem Menschen das Gewicht nach einem Jahr gleich ist wie vor einem Jahr, ja, und das ist bei mir fast immer so, also ich habe Jahre und Jahrzehnte lang das gleiche Gewicht, also nicht jeden Tag das gleiche, aber wenn ich so übers Jahr messe, ist der Schnitt minus plus ein halbes Kilo gleich und geht nicht nach oben. Wenn das so ist, dann hat mein Körper pro Tag auf 20 Kalorien genau meine Nahrungsaufnahme mit meiner Energieverbrauch gematcht. Weil wenn das nicht stimmt und es nur um 20 Kalorien daneben ist pro Tag, hätte ich nach einem Jahr ein Kilo mehr. Und jetzt müsste ich mal überlegen, wie wenig das ist. Ich habe es mir ausgerechnet extra. 20 Kalorien sind 40 Gramm Apfel. Ich glaube, das ist ein Viertel Apfel, wenn überhaupt. 4 Gramm Schokolade oder 3 Gramm Butter. Mit anderen Worten, wenn ihr einen halben Kaffeelöffel Salatdressing zu viel über eurem Salat hattet, seid ihr bereits um 20 Kalorien daneben. Und ich will euch jetzt nicht Angst machen. Ich weiß, dass daher kamen früher diese grauenhaften Diäten, wo alles abgewogen wurde und alles genau berechnet wurde, weil man versucht hat, eben diese Kalorien so genau wie möglich zu beschränken, um eben das Kaloriendefizit zu schaffen. Und ich sage, genau das Gegenteil müssen wir machen. Der Körper kann das. Die Menschheit hat überlebt, weil der Körper fähig ist, sein Gewicht zu halten. Weil der deinen Energiebedarf und deinen Energieverbrauch matchen kann. Nicht jeden Tag exakt, darum geht's auch nicht. Der weiß, wenn er ein bisschen zu viel an einem Tag hat, wir haben zu wenig verbrannt, dann macht das am nächsten Tag, bewegen wir uns unbewusst mehr und haben weniger Hunger. Der Körper kann das, was meiner Erfahrung nach, über 20 Jahre auf dem Gebiet Erfahrung, überhaupt nichts bringt, ist jetzt versuchen, krampfhaft das auszurechnen, weil das ist so, als würdest du deinen Sauerstoffbedarf versuchen auszurechnen. Wie viel muss ich jeden Tag einatmen, ausatmen, damit ich genug Sauerstoff im Blut habe? Und das ist theoretisch wahrscheinlich möglich, aber nicht praxistauglich, ja? Wie das funktioniert und wie der Körper das über Sättigung und Hunger macht, da könnt ihr euch zwei Folgen anschauen. Einmal eine Podcast-Folge zum Setpoint und einmal über Ozempic, also über die Abnehmspritzen haben wir mal geredet. Und genau darum geht es eben auch in meinem Online-Programm. Also das ist das, was meine Arbeit ist. Ich sage, der Körper kann das und alles, was wir machen müssen, ist, die Signale zu reparieren, sodass er dann eben nicht Fett einlagert, sondern eher Muskelenergie einlagert und dass er eben weniger Hunger signalisiert, damit wir nicht versuchen müssen herauszufinden, wo die 20 Kalorien waren, die wir jeden Tag übersehen haben. Ja, aber jetzt kommen wir noch zu wirklich nützlichen Tipps. Also ja, du hast jetzt Kuchen gegessen und wäre jetzt sicher nützlich, wenn du dich bewegen würdest. Trotzdem glaube ich nicht, dass du sagen kannst, ich leiste mir jetzt den Kuchen, weil am Abend gehe ich eh ins Fitnesscenter, das geht sich schon aus. Ja, also das ist das Widersprüchliche dabei. Ja, es hilft sich zu bewegen. Nein, du sollst nicht ausrechnen, wie viel Kalorien das eine oder das andere gebracht hat. Aber abgesehen davon, dass mehr Bewegung einfach gut ist, gibt es ein paar ganz spannende Studien, die zeigen, was man machen kann, damit der Blutzucker nach einer Mahlzeit nicht so stark ansteigt. Also abgesehen davon, wie wir die Mahlzeit zusammensetzen und all die Sachen, die wir sowieso mit der Faustformel machen. Aber jetzt einmal, wir essen das Falsche. Wir waren am Kuchenbuffet. Das hat mit der Faustformel nichts zu tun. Es kamen viel zu viele Kalorien in der falschen Form. Was könnte man jetzt machen? Was man in den Alltag einbauen kann, da gibt es interessante Studien, die gezeigt haben, dass Exercise Snacks, nennen sie das auf Englisch, also Snack meinen sie dann nur, dass es kleine Einheiten sind, also winzige Einheiten von ein bisschen Bewegung, extrem effektiv sein können. Und da haben sie eine Studie gemacht, da haben sie 6x eine Minute, 30 Minuten vor dem Essen, und es war entweder, glaube ich, schnell gehen als oder Kraftübungen. Ja, also sehr schnell gehen, eine Minute, dann stehen bleiben und langsam gehen oder irgendwelche Kraftübungen, Kniebeugen, solche Sachen, und da eine Minute lang und dann Pause, wieder eine Minute, 6 Minuten lang, ungefähr 30 Minuten vor dem Essen. Dann war der Blutzucker nach dem Essen deutlich niedriger, aber vor allem interessant, auch noch am nächsten Tag. Also innerhalb der 24 Stunden danach und noch am nächsten Tag hat man die Auswirkung gemerkt davon, dass man einfach an einem Tag vor dem Essen 6x eine Minute sich ein bisschen bewegt hat. Und was auch ganz spannend war, weil die haben eine Vergleichsgruppe gehabt in dieser Studie, die 30 Minuten Bewegung gemacht haben, durchgehend, aber nicht so intensiv natürlich, aber eben schon flottes Gehen, aber nicht so schnell, wie die halt die eine Minute flotter gegangen sind. Und 30 Minuten durchgehende Bewegung war weniger effektiv als 6x eine Minute. Also das ist auch ganz spannend, es muss nicht länger sein für diesen Effekt. Eine andere Studie war, da haben sie Menschen mit sitzenden Tätigkeiten, die haben sich hin und wieder, sind sie einfach aufgestanden, und zwar, glaube ich, alle 20 Minuten, lass mich nachschauen. Genau, alle 20 Minuten, 2 Minuten sind sie einfach gestanden oder sie haben sich leicht bewegt. Und Aufstehen hat auch schon was geholfen, aber sich leicht bewegen, ich glaube, sie sind gegangen in dem Fall, hat schon den Blutzucker über den Tag zwischen 9% und 17% gesenkt und vor allem das Insulin um fast 20%. Und das sind riesige Mengen. Also wenn ihr den Blutzucker allein um das senken könnt, das ist für viele der Unterschied zwischen, ich kriege Diabetes und ich kriege keinen Diabetes. Ja, also alle 20 Minuten, 2 Minuten aufzustehen war hilfreich, sich 2 Minuten zu bewegen war viel, viel hilfreicher. Dann gab es noch eine andere, und das nennen sie Stuhlkniebeugen. Mit anderen Worten, du sitzt, du stehst auf. Also du machst eine Kniebeuge, wo du dich dazwischen immer auf den Stuhl setzt und wieder aufstehst, und zwar 10-mal. Alle 20 Minuten, zum Beispiel bei einer Bürotätigkeit. Und dann haben die im Schnitt 100 Kalorien mehr am Tag verbraucht. Das klingt wenig, weil 100 Kalorien ist nicht viel. Aber wir haben vorher gerade gesagt, dass der Körper übers Jahr quasi auf 20 Kalorien genau pro Tag das matchen muss, damit du nicht zunimmst. Aber 100 Kalorien mehr am Tag, das ist fast ein halbes Kilo Fett, theoretisch wäre das im Monat, ja, das du verbrennen kannst. Aber vor allem auch hier, das Insulin war wieder wie niedrig. Und wir wissen, Insulin ist das Signal, das sagt, stopp, wir verbrennen kein Fett. Und je mehr Insulin, umso weniger Fett wird verbrannt. Wir wollen aber unser Fett loswerden, deswegen wollen wir weniger Insulin. Das heißt, so Kleinigkeiten, gerade sich einen Timer zu stellen, gerade ein bisschen sich zu bewegen im Büro, aufzustehen, ein paar Kniebeugen zu machen am Stuhl oder irgendwelche Dinge, kann sehr hilfreich sein. Vielleicht hat die ein oder andere von euch gehört, da gibt es manche, die sagen, die Wadenmuskulatur ist das Allerwichtigste für den Blutzucker. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut, ich habe es auch gehört, und das Einzige, was ich finden konnte, ich erkläre es gleich. Die Antwort ist, ja, aber jetzt, das ist nicht das Um und Auf, sondern das ist ein überraschend großer Effekt für eine überraschend kleine Muskulatur. Also, es geht um Wadenheben Und damit meinen sie, das heißt, wenn du gerade jetzt stehst und einfach den Fuß auf die Zehenspitze hebst, also du kannst das Knie heben, das mache ich gerade jetzt hier unter dem Tisch, oder du stehst so auf, aber die meinen eigentlich, man sitzt und im Sitzen geht man auf die Zehenspitzen und senkt das wieder ab, dann wurde der Wadenmuskel zusammengezogen und wieder entspannt. Ja? Die Studie, in der sie diese dramatische Wirkung gehabt haben, und ich glaube, dass die meisten sich auf die beziehen, weil was anderes habe ich nicht gefunden, wo sie sagen, der Blutzucker war 50-60% pro Tag gesenkt, haben die das am Tag 3-4 Stunden lang gemacht. Und das ist dann doch relativ viel, finde ich. Also die Studie war extrem überraschend und überzeugend, aber wie gesagt, die Probanden haben das 3 Stunden am Stück oder teilweise 4,5 Stunden innerhalb von 6 Stunden, 4,5 Stunden lang gemacht oder zum Beispiel innerhalb von 6-7 Stunden während ihrer sitzenden Tätigkeit haben sie nie mehr als 4 Minuten Pause gemacht. Also den ganzen Tag machst du Knie rauf, Knie runter, Knie rauf, Knie runter. Und ja, das ist ein dramatischer Effekt. Das heißt, das ist auch super, die Wadenmuskulatur ist auch nützlich. Und zwar, es scheint das der Hauptgrund zu sein, dass die nicht von ihrem Zuckerspeicher, vom Glykogenspeicher lebt, den hat sie nämlich nicht so sehr, sondern sich permanent den Zucker aus dem Blut holt, dadurch ermüdet sie auch nicht. Ja, deswegen, man kann ja relativ lang gehen und was mit den Wadeln machen. Und deswegen zieht sie relativ viel Zucker aus dem Blut im Verhältnis zu ihrer Größe. Weil wenn man sich überlegt, die haben diesen Blutzucker um die Hälfte gesenkt mit einem Muskel, der weniger als 1% von der Körpermasse ausmacht. Und das war das Überraschende dabei oder vielleicht ist das Tolle dabei. Und es hilft sicher, also wenn ihr unterm Tisch die Knie aufheben wollt oder nicht, wäre das sicher auch nützlich. Grundsätzlich wissen wir ja, dass Sitzen auf längere Überstunden, wie wir es alle machen, also ich zumindest, nicht gesund ist. Und sich da dran zu erinnern, alle 20 Minuten, jede halbe Stunde mal aufzustehen, sich ein bisschen zu bewegen, ein paar Kniebeugen zu machen oder bevor man zum Essen geht, ein paar Übungen zu machen, kann wirklich einen deutlichen Unterschied machen. Ja, also Fazit von dieser Sache ist, ja, Zucker wird zu Fett. Das ist aber nichts grundsätzlich Schlimmes, wenn wir nicht permanent diese Systeme so überfordern, dass sie permanent überfordert sind und die Signale kaputt gehen. Ja, hin und wieder ein Stück Kuchen zu essen, macht überhaupt nichts. Wenn du es natürlich jeden Tag immer den ganzen Tag machst und immer dieser Schwall daherkommt, dann werden die Signale im Körper irgendwann kaputt, dann wird die Sache ein bisschen schwieriger. Ja, Sport hilft. Sport hilft bei praktisch allem. Sport ist super. Aber Kalorienzählspiele, Kalorienrechenspiele funktionieren zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die schwören drauf. Wunderbar, wenn es für euch funktioniert. Ich habe mit zigtausenden von Teilnehmerinnen, meistens sind Frauen, gearbeitet. Ich suche die noch, also da gibt es Vereinzelte, die dann auf Zählen gegangen sind, die gesagt haben, es funktioniert für sie. Tausende nicht. Also, und mein Ansatz ist einfach, ich will nicht Essen zur Buchhaltung machen. Ich will nicht dauernd nachrechnen müssen. Ich will nichts abwiegen. Ich will nicht zählen müssen, wie viel ich heute welche Makros schon gegessen habe, sondern ich will einen entspannten Zugang zu einer gesunden Ernährung, wo ich es die meiste Zeit unter Anführungszeichen richtig mache. Hin und wieder schlage ich über die Stränge, dann esse ich das, was ich lustig bin. Und ich vertraue darauf, dass mein Körper das im Griff hat. Und wenn ich gesunde, gute Gewohnheiten habe, dass sich das von alleine einpendelt. Weil ich nicht dran glaube, dass man 3 Gramm Butter auf oder ab oder einen halben Kaffeelöffel Salatdressing auf oder ab pro Tag wirklich bewusst messen kann. Und Exercise Snacks, wie das heute heißt auf Neudeutsch, also kleine Übungen zwischendrin, aufzustehen, sich ein bisschen zu bewegen, kann sehr hilfreich sein. Das nicht nur für den Tag, an dem so ein Stück Kuchen ist, sondern immer. Aber jetzt kommen wir, wie versprochen, zur Auflösung der Regalfrage der Woche. Die Martina hat mich auf Spotify gefragt, was ist besser? Tofu oder Soja geschnetzeltes. Also ich glaube, Tofu kennt inzwischen jeder. Das wird also aus Sojabohnen hergestellt. Das wird mit einem Gerinnungsdings, also die Sojabohnen werden gemahlen und dann kommt so ein Gerinnungsmittel rein und dann gerinnt das so ein bisschen wie eine Art Käse. Ja? Soja geschnetzeltes, da werden die Sojabohnen entölt. Also das Sojaöl wird dann für irgendwas anderes verwendet. Dann werden sie getrocknet und dann werden sie aber noch gepresst, extrudiert, das hergestellt und dann kommt so eine Konsistenz raus, also es wird dann, das ist getrocknet, wenn man dann Wasser dazu tut, das ein bisschen ähnlich ist wie so Fleischfasern, also ganz nicht, aber es hat einen ganz anderen Biss, also es ist nicht wie Tofu oder Bohnen, sondern es ist so ganz anders. Also wer das noch nie gegessen hat und das gibt's bei uns zu kaufen als so eine Art Granulat, dann wird es so ein bisschen wie unter Anführungszeichen faschiertes oder Hackfleisch, also sehr unter Anführungszeichen. Es gibt auch größere Würfel, also es gibt die verschiedensten Formen davon. Und grundsätzlich ist es einfach so, ihr habt schon gesehen, die Schritte, die ich jetzt erklärt habe, das hat einen sehr viel höheren Verarbeitungsgrad als Tofu. Also Tofu könntest du theoretisch zu Hause machen. Das wäre jetzt, macht man nicht, weil sind zu faul alle miteinander, aber theoretisch nicht so schwierig. Das wäre möglich. Texturiertes Sojaprotein, dafür brauchst du Maschinen, die man nicht zu Hause hat. Das kann man in der Küche nicht machen. Ja? Über den Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln, da haben wir schon mal drüber geredet. Also falls euch das interessiert, können wir euch das auch verlinken. Jetzt vom Unterschied von den Nährstoffen her. Beide sind ganze Sojabohnen. Das Sojagranulat oder das Sojageschnetzelte hat auf, wenn man es dann, also man gießt es dann mit heißem Wasser auf, dann quillt es so auf. Und wenn man das jetzt nimmt als Gewicht, also hat auf 100 Gramm von dem verzehrfertigen Zeug, als im Vergleich zu 100 Gramm Tofu, fast doppelt so viel Eiweiß. Der Tofu ist trotzdem leichter verdaulich und wird von vielen Leuten besser aufgenommen, hat aber ein bisschen mehr Antinährstoffe. Also in der, die Sojabohnen, gerade viele Hülsenfrüchte haben, oder auch Getreide, haben sogenannte, salopp genannte Antinährstoffe. Und was Antinährstoffe sind, das sind Stoffe, wo die verhindern sollen, dass wir das gut verdauen oder die Nährstoffe aufnehmen. Die Bohne will ja nicht verdaut werden. Die will ja möglichst unverdaut irgendwo mit Dünger irgendwo rauskommen. Und deswegen will die nicht verdaut werden. Dagegen wehrt sie sich. Und diese Antinährstoffe, gerade beim Soja, sind Dinge, die unsere Schilddrüse hemmen können. Und der Tofu hat davon noch ein bisschen mehr scheinbar als das Sojageschnetzelte, weil Sojageschnetzelte hoher Hitze ausgesetzt war. Und das ist einfach der Grund, warum man also das auch gut erhitzen sollte, gerade in Tofu, und eben vielleicht auch nicht absolut jeden Tag und in irrsinnigen Mengen essen sollte. Das gilt für beides. Also diese Antinährstoffe sind bei den Sojageschnetzelten ein bisschen besser deaktiviert. Beim Tofu wird ein bisschen die Verdaulichkeit, ist für die meisten einfacher und wird besser aufgenommen. Gleichzeitig als Geschnetzelte doppelt so viel Eiweiß. Beides ist vollständiges Eiweiß. Das ist bei pflanzlichem Eiweiß selten. Also Eiweißwertigkeit, biologische Verfügbarkeit, können wir gerne euch die Folge verlinken. Da gibt es auch eine Folge dazu. Das Fazit ist, beides ist eine gute Wahl. Beides ist hat ein vollständiges, hochwertiges Eiweiß. Trotzdem bin ich kein Fan davon, Soja täglich und in riesigen Mengen zu essen, weil man einfach sagt, Soja hat Vorteile, aber man weiß nicht, ob sich den riesigen Mengen gerade für Menschen, die genetisch dafür nicht gebaut sind, also Westler, so wie wir, vielleicht auch dann Nachteile haben könnte. Und deswegen sagt man nicht jeden Tag und nicht in riesigen Mengen, aber hin und wieder als Variante zwischendurch, gerade wenn man ein bisschen weniger Fleisch essen möchte, beides wirklich hervorragende Proteinquellen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr fand die Fragen genauso spannend wie ich. Ich liebe die Fragen, die ihr mir schickt. Schickt mal weiter, bitte Fragen, entweder an podcast@faustformel.com oder kommentiert, wo ihr das immer seht, auf YouTube oder hört auf Spotify. Lasst mir gerne ein Like da, bitte abonniert den Kanal. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Folge habt, die euch besonders gefällt, die ihr mit anderen Leuten teilt. Ich sehe das übrigens, ob ihr das teilt, weil ich sehe gerade auf Spotify, ob der Link geteilt wurde oder nicht. Also wenn ihr jemanden habt, den das auch interessieren könntet, würde ich mich sehr freuen. Wir verlinken euch auch Fast Formel 3S, meinen Online-Kurs. Und wenn ihr noch nicht die Newsletter abonniert habt, macht das unbedingt, weil da schicken wir jede Woche ein Rezept raus, irgendwelche Tipps zu Sättigung, Abnehmen, Heißhunger und all diese Dinge. Und zwar Dinge, die wir nicht unbedingt im Podcast drinnen haben. Also solltet ihr nicht verpassen, der geht einmal die Woche raus und ist absolut kostenlos, verlinken wir euch auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Baba.